Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich bei diesen Temperaturen mein Jackett ausgezogen habe. Auch meine Stimme ist ein bisschen in Leidenschaft mitgezogen worden. Zur Ruhe finden, zur Ruhe kommen, das ist heute mein Thema. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir zur Ruhe kommen. Es gehört zum Menschsein dazu, sich zu erholen. Gott hat das schon eingeplant in seine Schöpfung mit dem Sabbat, dem Schabbat, dem am Samstag für die Juden, am Sonntag eben für die Christen. Und es ist ein ganz wichtiger Tag, an dem wir einfach zur Ruhe kommen. Hat Jesus aber diese Ruhe gemeint? In Matthäus 11, Vers 28 spricht er zu seinen Jüngern: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und an anderer Stelle steht da, ich will euch erquicken. Das kann man auch so übersetzen. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ruhe ist für den Menschen wichtig. Und wenn der Mensch sich selbst nicht eine Pause gönnt, dann holt sich der Körper das von selbst. Wenn man meint, die ganze Zeit durcharbeiten zu müssen mit wenig Schlaf, irgendwann sagt der Körper, und jetzt wird geschlafen. Und jetzt wird ausgeruht. Wir haben solche Warntöne in unserem Handy, können wir einstellen, wann irgendwie ein wichtiger Termin ist und so. Aber haben wir eigentlich auch so einen Warnton, der uns in der Beziehung zu Jesus hilft? Zur Ruhe kommen. Bei Jesus hat nichts mit Ausruhen zu tun. Das möchte ich mal zu Beginn sagen. Im Gegenteil. Unsere heutige Situation ist eigentlich dazu geschaffen, nicht auszuruhen. Nicht zu rasten. Man spürt schon ein bisschen direkt am Anfang, dass Jesus vielleicht auch was anderes meint. Wir haben eine Herausforderung. Nicht nur das, was durch die Flüchtlingsproblematik gerade passiert, sondern auch allein schon das, was auch im geistlichen Bereich, in Europa, in der ganzen Welt passiert, wie einfach das Christentum wächst in China, jetzt vor allem auch in Frankreich, entstehen viele, viele Freikirchen der Freien Gemeinde der Baptisten, und das boomt richtig gegenüber den letzten Jahrzehnten. 1992 hatten wir noch 50.000 Missionare aus dem Westen, 50.000 Missionare, die aus den Drittländern kamen. Heute haben wir ungefähr wieder 50.000 Missionare aus dem Westen, 100.000 aus den Drittländern. Afrika, Südamerika, Asien stellen doppelt so viele Missionare wie der Westen. Und das innerhalb von ein paar Jahrzehnten. Hier ist nichts mit Ruhe. Und trotzdem ruft Jesus uns zur Ruhe auf. Passt das zusammen? Lasst mich kurz den Zusammenhang des Predigttextes aufhellen. Zur Ruhe kommen heißt einfach auch mal den Druck ablassen. Und mal wieder etwas aufatmen können. Man kann das so ein bisschen darstellen. Ja, wenn der Druck draußen ist. Aber das hat eigentlich Jesus gar nicht gemeint. Der Zusammenhang des Textes macht uns das deutlich. Die Johannesjünger fragen Jesus: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete auf diese Fragen. Er sagt nicht direkt: Ja, ich bin es, sondern verweist auf das, was seine Jünger beobachten können. Blinde erhalten ihr Augenlicht und Lahme laufen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Und Tote werden auferweckt. Und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Dies sollen sie Johannes berichten. Jesus hat bis auf eine Ausnahme nie gesagt: Ich bin der Sohn Gottes. Diese Ausnahme war beim Hohenpriester Kaiphas. Jesus schimpft über die Städte, die nicht Buße tun. Er weist die religiösen Führer der damaligen Zeit zurecht, die weder Johannes noch ihn anerkennen wollen. Und bei jedem haben sie eine andere Ausrede. In Vers 18 heißt es, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und Jesus sagt in Vers 6, glücklich ist der, der keinen Anstoß an mir nimmt. Wenn Johannes der Täufer schon nachfragt, so sind wir heute auch aufgerufen, wachsam zu sein und müssen Jesus immer wieder neu entdecken und ihm nicht im Wege stehen, keinen Anstoß geben. In der damaligen Zeit haben die religiösen Führer Anstoß genommen an Jesus. Sie haben ihm nicht geglaubt, obwohl sie die Schrift kannten. Und sie haben auch andere Menschen daran gehindert, zu Jesus zu kommen. Das ist übrigens der tiefe Grund, wenn wir theologisch darüber nachdenken, die Sünde wider den Heiligen Geist ist eine Sünde, die einfach der normale Christ nicht tun kann, sondern es muss folgende Bedingungen haben. Man muss Jesus und sein Heilswerk ablehnen und andere Menschen hindern, dahin zu kommen. Das hat Jesus den Pharisäern und den Sadduzäern, den Schriftgelehrten der damaligen Zeit vorgeworfen und ihnen gesagt, ihr begeht die Sünde wie den Heiligen Geist. Und das war die Auseinandersetzung. Jesus hatte die ganze Zeit damit zu tun. Wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann haben es Männer und Frauen immer wieder schwer gehabt, dem Auftrag Jesu nachzukommen. Der Widerstand war so sehr groß, manchmal aus den eigenen Reihen. Bei der Gründung zum Beispiel der Heilsarmee mit William Booth, als Jakob Vetter die erste Zeltmission ins Leben ruf, da haben die Leute, manchmal eben auch aus den eigenen Reihen, die Christen, davor gewarnt. Als das Radio dann so bekannt wurde und benutzt wurde, sprach man auch einfach, dass hier jetzt endzeitliche Situationen entstehen, erst recht beim Fernsehen. Und damals wurde mein Vater gebeten, mal beim Evangeliumsrundfunk über das Thema Heiliger Geist und die Medien zu sprechen. Und es war schwer, einfach auch das Fernsehen als Medium und Möglichkeit der Verkündigung des Evangeliums bekannt zu machen. Billy Graham wurde angefeindet bei dem Ruf zur Entscheidung. Ja, auch alle anderen Evangelisten, die einfach öffentlich aufgerufen haben, Jesus nachzufolgen, nach vorne zu kommen, das wurde angefeindet. In Dortmund, in der Westfalenhalle, hat man dann geschrieben, die Musik, die dann bei dem Aufruf läuft, die wäre so suggestiv gewesen, dass die Leute nach vorne kommen mussten. Das haben die Mitarbeiter und Billy Graham gelesen und am nächsten Abend war die Musik weg. Keine Musik, die Leute wurden einfach nach vorne zu Jesus gerufen. Am nächsten Tag stand in der Zeitung, durch diese Stille wurden die Leute bedrängt, suggestiv nach vorne zu kommen. Also man hat so Ähnlichkeiten wie damals die religiösen Führer, das mit Jesus machten, dass das heute auch so ist. Egal was man tut, es ist immer wiederum verkehrt. Zur Ruhe kommen. Die religiösen Führer haben Jesus widerstanden, haben gesagt, unsere Gebote, das, was wir für richtig halten, darauf kommt es an. Aber Jesus hat etwas anderes im Sinn. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig von Herzen, demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last, die ist leicht. Und darauf kommt es eigentlich an. Es geht um das Joch Jesu, um die Last Jesu, die nicht schwer ist. Und da kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen. Über drei Bereiche möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken. Einmal das Ziel, Ruhe für die Seele, dann der Weg, das Joch aufnehmen, dann die Hilfe, Lernen von der Sanftmut und der Demut Jesu. Wir sehen uns heute nach Ruhe und Ausspannung, nach Wellness, Urlaub machen, Kraft schöpfen, einfach Ruhe finden. Bei Jesus finden wir aber nicht die Ruhe, indem wir allen Ballast abwerfen und uns vom Joch befreien, einmal Urlaub machen. Ruhe hat nichts damit zu tun, dass keine äußeren Anfeindungen da sind, dass die römische Herrschaft beendet werden sollte, dass Unterdrückungen in bestimmten Staaten aufhören, dass wir Andersdenkende zu bekämpfen haben und zu besiegen haben. Die Befreiung des Menschen kann eine Folge der Ruhe sein. Aber sie ist nicht diese Ruhe, von der Jesus eigentlich spricht. Menschen kommen zur Ruhe. Wo das Evangelium hinkommt, kommen Menschen zur Ruhe. Und Menschen wird geholfen. Und es sind gerade oft Christen gewesen, die hingegangen sind und haben eine Not erkannt und haben geholfen. Aber aus einer Ruhe heraus, die sie selbst durch Gott bekommen haben, sind sie eben sozial tätig geworden. Ob das die Gewerkschaften waren, das Rote Kreuz oder eben ganz in unserer Nähe Raiffeisen. Von der Last des Lebens werden wir nicht verschont. Darum geht es Jesus auch nicht. Es geht auch nicht, dass man mit falschen Sprüchen Menschen zu Gott ziehen will. Kommt zu Jesus und alles wird gut. Das stimmt so nicht. Es kann, wenn jemand zu Jesus kommt, alles andere als gut werden. Konflikte, die vorher nicht da waren, treffen plötzlich ganz neu auf. Freunde verspotten einen. Von der Familie wird man ausgegrenzt. Als mein Vater zum Glauben kam und aus der katholischen Kirche austrat, dann hat dann die Familie gesagt, so, jetzt muss dafür einer büßen. Und der Bruder von ihm sollte dafür ins Kloster. Er ist dann aber nach Aral gegangen und das war dann auch besser für ihn. Aber man sieht, wie einfach hier eine Gesetzlichkeit vorhanden ist, wie man plötzlich Nachteile erhält, weil man mit Jesus geht. Und es wäre falsch zu sagen, komm zu Jesus und alles wird gut. Es geht aber darum, zu verstehen, was Jesus gemeint hat, welche Ruhe. Und das hat etwas mit dem Weg zu tun, mit dem das Joch aufnehmen. Zur Ruhe kommen hat nichts mit Ausruhen zu tun. Auch werden unsere Lasten nicht abgenommen. Krankheit, Tod, Angst, Gewalt und Terror verlieren nicht ihre Schrecken. Jesus ruft die Beladenen, die Mühseligen. Das sind die, die darunter leiden, mit eigenen Kräften und Werken das Heil zu erlangen. Die Satzungen der Schriftgelehrten führten nicht zum Heil. Und das war das Joch, das schwer war. Und wo Jesus gekommen ist und hat gesagt, mein Joch ist leicht. Und weil er lebt, sind die Türen des Himmels offen. Und wir müssen es nicht mit unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Gesetzen und Werken tun. Sondern wir dürfen das Geschenk, das Gott uns gibt in Jesus Christus, einfach für uns annehmen. Die Formen spielen da keine Rolle. Und wir haben als Christen uns da auch schuldig gemacht. Das ist gar keine Frage. Ich weiß noch, wie ich 16 Jahre alt war. Und dann hat man so angefangen, die Haare etwas länger zu haben als über die Ohren. Das ist heute ja gar kein Thema mehr. Aber das war damals ganz wichtig, dass diese Haare, so wie bei den Beatles, ein bisschen drüber waren. Das war in der Gemeinde total verpönt. Aber ich habe um jeden Millimeter gekämpft, ne? Bis der so ungefähr um die Hälfte war. Dann hier, so halbes Ohr. Und da war ich bei einer Evangelisation mit meinem Vater und hatte vorher eine Bassgitarre bekommen und habe angefangen zu üben. Und eines Tages kommt mein Vater zu mir und sagt, Peter, möchtest du mir in der Evangelisation helfen? Ach, ich habe gedacht, ja, ich darf den Chor begleiten. Das hätte ich nie geschafft, aber macht nichts. Ne? Man hat ja da noch ein großes Selbstbewusstsein. Und bin dann einfach hingegangen und habe dann gesagt, ja, natürlich, gerne. Ja, sagte er, dann würdest du dir die Haare schneiden lassen. Bitte. Ich dachte eher den Chor heute Abend oder so. Nee, nee, sagt er. Meine Mitarbeiter haben gesagt, ich hätte keine Vollmacht mehr, weil meine Haare zu lang sind. Das ist ein Joch, das steht nicht in der Bibel, das ist aufgedrückt worden. Ich habe sie mir schneiden lassen, um der Vollmacht meines Vaters. Aber der Mitarbeiter, der das verlangt hat, sein Sohn hatte nachher die Haare bis zum Hintern. Aber das ist eine andere Geschichte, das muss man einfach mal so stehen lassen. Nur Jesus ist gekommen und hat gesagt, Leute, eure ganzen religiösen Vorschriften, die nicht, ich meine jetzt nicht die 10 Gebote, ich meine nicht die Hauptaussagen der Bibel, sondern ich meine unsere zusätzlichen Dinge, die Rocklänge, wie die Hosen getragen werden, ne? Als mein Sohn so 14 Jahre alt war, da hing die Hose eigentlich in den Knien. Ich sag, kannst du überhaupt laufen? Ne? Das war aber einfach in, oder man hat sich Risse reingemacht, was ganz modern ist so. Ja, aber wenn wir das jetzt zu einem Gesetz machen, mehr Freiheit in diesen Dingen ist wichtig. Und Jesus hat gesagt, ich interessiere mich nicht für eure 1000 zusätzlichen Gebote, die ihr aufgestellt habt. Ja, am Sabbat. Klar, wir sollen ruhen am Sabbat. Aber die Juden haben dann gesagt, du darfst nur 1000 Schritte laufen. 1000. Wo steht denn das in der Bibel? Steht nirgendwo drin. Und was haben sie gemacht, wenn der Onkel 1500 Schritte weiter wohnte? Die haben dann auf einem Esel einen Wassersack gelegt, haben sich draufgesetzt und haben gesagt, ich bin ja nicht gegangen, sondern ich bin über Wasser die letzten 500 Meter zu meinem Verwandten. Ja, neben der Gebote so viele Ausnahmen, dass einfach es wirklich eine Last geworden ist für die Menschen. Und Jesus kommt und sagt, ich bin gekommen vom Vater, um euch die Last zu nehmen, um euch Ruhe zu geben, um einfach euch die Gewissheit zu geben, dass ihr bei mir gut aufgehoben seid, dass die Türen des Himmels offen sind. Weil wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr das erleben und erfahren. Darum ging es Jesus. Es ging ihm nicht von der Befreiung jeglicher Angst, jeglichen Leides, jeglicher Krankheit, was auch ein Thema ist, aber was in diesem Zusammenhang gar nicht hineingehört. Und es ging ihm darum, dass wir von ihm lernen. Er sagt zu seinen Jüngern und zu uns dann auch, lernet von mir, von der Sanftmut und von der Demut. Von Jesus lernen, Matthäus benutzt hier ein Wort für lernen, das einen Schüler zum Beispiel in einer Rabbinenschule bezeichnet. Jesus war sanftmütig. Er war nicht tolerant. Er hat die Sünde gehasst, aber den Sünder geliebt. Und Jesus ist auf den Menschen zugegangen. Und wenn jemand was falsch gemacht hat, dann hat er ihn nicht runtergeputzt, sondern ermutigt, die Schuld nicht, die Sünde nicht nochmal zu tun und neu anzufangen, und das in der Kraft Gottes. Die erste Folge vom Herrschaftswechsel von meinem ich-bezogenen Leben zu einem Leben, das sich nach Jesus ausrichtet, nach seinem Wort, ist, dass wir von Jesus lernen. Und dieses Lernen umfasst die ganze praktische Nachfolge. In 1. Könige 19, Vers 12 lesen wir, im sanften Windhauch geschah die Gottesoffenbarung vor Elia am Horeb. Oder in Jesaja 42, auch der Gottesknecht kommt mit Sanftmut. Und in Sacharja 9, Vers 9, der Messias kommt sanftmütig in Jerusalem. Und in Matthäus 5, Vers 5, den Sanftmütigen gibt Jesus eine besondere Verheißung. Denn sie werden das Erdreich besetzen. Sanftmut ist eine Macht und Demut. Und wir kennen es eigentlich in unserer Umgebung genau umgekehrt. Sich durchsetzen, Ellenbogengesellschaft, wissen, was man will und es verfolgen, egal was passiert. Aber Jesus sagt, den Sanftmütigen gehört die Erde. Den Sanftmütigen, Demütigen wird es gelingen. Weil wir einfach unsere Hoffnung und unsere Planung und unser Leben auf Gott setzen. Das ist die Frage nach dem Umgang miteinander. Und nicht nur in der Schule, im Beruf, in der Familie, sondern auch in der Gemeinde. Wie gehen wir da miteinander um? Treten wir füreinander ein? beten wir füreinander, helfen wir einander. Als meine Frau die Gemeinde in Würmersen kennenlernte, sie kam da zur Jugend, dann sagte sie, eins hat mich da einfach begeistert bei euch, als nämlich in der Zeit, wo diese Gemeinde gebaut worden ist, kamen Geschwister aus Mettmann, hauptsächlich sehr nette junge Männer, und die haben uns geholfen, einfach den Bau hochzuziehen. Und als dann der Bau ziemlich fertig war, wurden sie dann verabschiedet. Und große Betttücher wurden gewunken, als sie weggegangen sind. Und man hat sie ins Herz eingeschlossen und auch sie uns als Gemeinde. Und das hat uns als Gemeinden auch sehr stark miteinander verbunden. Ich traf einen Ältesten, der mir seine Not mit der Gemeinde erzählte. Nachdem er alles erzählte, was der eine oder andere falsch macht und in welchen Nöten er steckt, habe ich ihm gesagt, zähle doch nicht alle Fehler deiner Mitgeschwister auf, sondern liste doch einmal die Gaben und Fähigkeiten, die sie haben, was sie alles tun können, wo ihre Gaben liegen. Und danach sah er seine Gemeinde unter einem ganz anderen Aspekt. Und wir sehen manchmal einfach nur das, was fehlt, das, was nicht richtig ist. Aber schauen wir doch erstmal auf das, was wirklich gut läuft. Sanftmütig zu sein, in Demut, heißt nicht kritiklos. Heißt aber, hat etwas zu tun, wie wir damit umgehen. Paulus hat das mal gesagt in Philipper 4, Vers 5, eure Sanftmut macht bekannt allen Menschen. Und das ist etwas Aktives. Ich soll diese Sanftmut bekannt machen. Ich soll nicht warten, bis irgendwann mal die Gelegenheit entsteht oder mich jemand bittet, sanftmütig zu sein. Sondern ich muss aktiv werden und sagen, wo kann ich denn sanftmütig sein, demütig sein, dem Menschen in dieser Liebe, in dieser Demut und in dieser Sanftmut begegnen und ihm dann auch helfen. Zur Ruhe kommen heißt das doch, Jesu auf sich zu nehmen. Heißt nicht Urlaub, heißt auch noch nicht im Himmel sein. Zur Ruhe kommen heißt, dass ich einfach weiß, wie ich meinen Weg zu Jesus finde. Durch den Glauben, durch das Vertrauen an ihn. Dass ich einfach sagen, Herr Jesus, ich habe dich lieb, ich vertraue dir, vergib mir meine Sünden. Und dann wird er mich als sein Kind annehmen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Darauf kommt es letztlich an. Wenn ich das tue, werde ich Ruhe finden. Muss ich keine eigenen Vorstellungen machen und mir sagen, ich war doch ein guter Mensch, habe doch nichts Verkehrtes gemacht, keine Bank ausgeräumt, keinen betrogen, nicht gelogen, naja gut, schon mal schwierig, aber letzten Endes, ich war ein guter Mensch. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass ich einfach weiß, ich gehöre zu Jesus, ich bin sein Kind, ich habe von ihm die Macht bekommen, sein Kind zu sein. Nehmet auf euch mein Joch. Das Joch ist der Glaube. Das Joch ist, Jesus nachzufolgen. Und er sagt, dieses Joch ist leicht, weil ich euch helfe, weil ich euch begleite, weil ich euch segne und weil ich bei euch bin. Amen.